Da sind wir. Hallo allerseits. Wir sind ein bisschen knapp in der Zeit. Ich würde zunächst mal gerne fragen, wer von Ihnen, wer von euch ist denn im Kontext von Schule unterwegs? Ja, einmal aufzeigen kann. Man sieht hier nicht so gut mit dem Licht. Das ist ja so, würde ich mal schätzen, ungefähr die Hälfte. Ich habe insbesondere auf diese Art von Zielgruppe jetzt abgestellt, und das ist auch, das funktioniert ganz, ganz gut, wenn auch andere Leute hier sind, die nicht unbedingt schon in der Schule gearbeitet haben oder so, denn die Schule ist ein Raum, der ja durchaus nicht nur den Unterricht und die formale Seite der Bildung beinhaltet. Aber das ist heute nicht das Thema. Das Thema ist heute, schön mit einem Typo auf der Titelfolie, das ist super. Dann soll sowas nicht im Flugzeug tippen eigentlich. Sorry. Also Netzwerk und Bildung, Schule in der nächsten Gesellschaft. Und diesen Begriff der nächsten Gesellschaft, den habe ich entliehen von meinem sehr geschätzten Kollegen, dem Kunstpädagogen Thorsten Mayer, der den Begriff der Next Art Education in Anlehnung an den Begriff der nächsten Gesellschaft von Dirk Becker in den Diskurs gebracht hat. Und in diesem Sinne geht es um die Vermutung, dass die Gesellschaft sich ändert in eine Richtung, ich denke, das sehen wir an ganz vielen Stellen, die anderen Logiken unterliegt. Und diese Logiken sind sicherlich algorithmische Logiken, Datenlogiken und Netzwerklogiken. Ich habe den Titel Postdigitalität auf der Folie. Ich wollte ihn ganz kurz erklären, eigentlich ist gar keine Zeit dazu, aber nur, falls der noch vielleicht sehr unbekannt ist, dieser Titel, das soll nicht bedeuten, dass das mit dem Digitalen jetzt endlich zu Ende ist. Wir wissen, in den letzten 10 Jahren haben viele deutsche Bildungspolitikerinnen und Politiker das gehofft, dass das mit dem Internet sich nicht so durchsetzen wird. Das ist nicht gemeint, also niemand darf aufatmen, sondern die Idee dabei ist, dass das ein Zustand ist, in dem das Digitale dermaßen tief in unsere Lebensvollzüge, in unsere nicht nur Wissensvollzüge, sondern sogar in die Materialitäten unseres Lebens eingewandert ist, dass es eigentlich gar keinen Sinn mehr macht, das voneinander zu trennen. In diesem Sinne, das ist das, was ich immer, wenn ich Vorträge im Kontext auch von Schule gerade betone, in diesem Sinne, wenn wir über das Digitale oder das Internet reden, muss uns klar sein, dass wir immer Dinge sehen, also sowas wie Plattformen zum Beispiel, sowas wie Gadgets, aber das ist eigentlich nicht tatsächlich das, worauf wir jedenfalls nicht ausschließlich achten sollten. Was wir verstehen müssen, ist eigentlich das darunter. Das Digitale ist ein Myzel, das ist eine Infrastruktur vor allem, und diese Infrastruktur, das ist das Untere sozusagen, das, was man im Wald hat von dem Pilz. Der eigentliche Organismus ist das, was unter der Erde ist. Und wir sehen Pilze eigentlich nur die Fruchtkörper, ne? Und schneiden die dann ab und kochen uns ein leckeres Essen daraus. Aber das Eigentliche passiert unter der Erde, und das ist die Metapher, die ich gerne benutze, damit wir das Digitale verstehen und vor allem es ernst nehmen und nicht reduzieren nur auf sowas wie Facebook oder auf so bestimmte Dinge, die wir sehen. Das ist ein Teil eines Prozesses, der tatsächlich diesen ganzen Globus verändert hat. In diesem Sinne kann man sprechen von postdigitalen Transformationen von Kultur und Gesellschaft. Und vor diesem Hintergrund möchte ich kurz darüber nachdenken, wie wir eigentlich darüber nachdenken, über das Digitale. Also wie verstehen wir eigentlich das Digitale? Und Digitalisierung ist ja gerade ein Megathema in der deutschen Bildungspolitik. Und nicht nur da, auch natürlich im Businessbereich und so. Wie denken wir denn in der Pädagogik über Digitalisierung nach und klassischerweise beispielsweise als didaktische Ressource? Also das ist sowas wie E-Learning, wie können wir das benutzen? Das ist gut, dass man das macht. Welche Tools sozusagen können wir finden? Eine ganz wichtige Frage. Die zweite Frage ist die klassische medienpädagogische Frage. Wie gehen wir damit um? Wie können wir sozusagen ein Wissen über Digitalisierung schaffen, das wird dann zu einem Gegenstand. Wir brauchen dann sowas wie Medienkompetenz oder vielleicht sowas wie ein Schulfach, digitale Medienbildung oder informatische Bildung oder wie auch immer. Falls Sie den Prozess in Bayern verfolgt haben, zurück zum, fast hätte ich gesagt, zurück zur Vernunft, zurück zum G9, wollte ich sagen, dann sehen Sie, dass dann die Informatik dann eine größere Rolle spielt, und man streitet sich natürlich darum, wie die jetzt tatsächlich eingeführt werden soll. Das sind zwei klassische Perspektiven, die in meinem Fach der Erziehungswissenschaft dominant sind. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass wir eine Ebene tiefer gucken müssen. Digitalisierung ist ein kultureller Prozess. Das ist ein Prozess der Transformation, wie ich es eingangs gesagt habe, von Lebenswelten, von Werten, von Ästhetiken, von Selbstverhältnissen. Denken Sie mal an das Selfie, also vom Selbstporträt zum Selfie. Was passierte sozusagen zwischendurch in dieser Transition? der Art, wie wir Wissen aufbauen, der Sozialitäten und so weiter. Das heißt, es gibt also diese drei Perspektiven und ich möchte insbesondere auf die untere Ebene heute hinweisen, also auf die kulturellen Prozesse, auf die gesamte Transformation von Kultur. Und wenn man historisch darauf zurückblicken wird, was in diesen Jahrzehnten und Jahren gerade passiert, dann wird das als Mega-Umbruch in der Zukunft ersichtlich werden. Okay, vor diesem Hintergrund möchte ich, das war ein bisschen zu schnell, insbesondere das Digitale ist ein absolut komplexes Thema. Wir können die Algorithmen unterscheiden. Wir können uns fragen, was mit Daten und Datenförmigkeiten los ist. Wir können uns fragen, was mit neuen Interfaces ist. Und wir haben ja ganz viele schöne Beispiele auch schon dazu gesehen. Ich möchte heute nur einen Ausschnitt nehmen, und zwar die Frage des Netzwerks. Ich möchte Ihnen zeigen, wie man über Netzwerke nachdenken kann oder wie man mit Netzwerken nachdenken kann. Und ich möchte drei Versionen von Denkweisen, drei wissenschaftliche Zugriffe des Nachdenkens über Netzwerke Ihnen präsentieren und die anschließen. Und der erste Zugriff versteht Netzwerke als Wissensressourcen und Bildungspotenziale. Und das kann ich ziemlich abkürzen, weil Mimi schon ganz viele Netzwerkgrafen auch projiziert hat und ganz stark schon auf das, was hier eigentlich der Inhalt ist, hingewiesen hat. Das sieht jetzt ein bisschen sehr wissenschaftlich aus und ich erkläre es nicht ganz so. Aber hier sehen Sie auch ein Netzwerk und Sie sehen gestrichelte Linien und durchgezogene Linien. Und das ist klassische Netzwerksoziologie aus den 70er Jahren, die damals schon herausgefunden hat, dass das Wichtige an Netzwerken eigentlich nicht die starken Verbindungen sind, sondern die schwachen Verbindungen. Und genau das haben wir vorhin schon im ersten Talk insbesondere auch gesehen. Das heißt, das Schaffen von neuen Anschlussmöglichkeiten, die vorher noch nicht da waren, aber nicht irgendwelche neuen, denn wenn wir einfach irgendwelche Neuigkeiten aus der Welt erfahren, sind die für uns nicht relevant. Das Netzwerk wirkt auch wie ein Filter, um die für uns relevanten Neuigkeiten zu bekommen. Das heißt, wenn wir in Beziehungen leben oder in Welten leben, die ganz viel von diesen gestrichelten Linien aufweisen, das heißt, das sind die starken Verbindungen, was wir schon kennen. Sie können sich vorstellen, eine Clique oder ein relativ isoliertes Dorf, in dem jeden und so weiter kennt, durch alle Genderformationen. Und wenn man dann sagt, weißt du schon das, dann heißt es immer, ja, habe ich schon gehört. Also das sind die sogenannten Echokammern, die geschlossenen Netzwerke. Und je offener Netzwerke werden, desto vielfältiger, diverser und weiter werden die informationalen Welten. Und das ist natürlich in einer globalisierten, in einer sich globalisierenden und diversifizierenden Welt ein absolut wichtiges Moment. Ich überspringe ein paar Folien, weil wir es ja auch eilig haben. Und entschuldige mich bei den Simultanübersetzern schon voraus, in weiser Vorausschau. Ein zweiter Zugriff, der auch schon sich angedeutet hat, deswegen werde ich den auch nicht so ganz tief diskutieren, ist ein Netzwerkphänomen. Das heißt, jetzt können Sie sehen, wenn wir wissen, was Netzwerke sind und wie die funktionieren, können wir damit anfangen nachzudenken. Wir können netzwerkförmig denken und dann denken wir anders. Das hier ist ein Phänomen, das in der Netzwerkforschung aufgefunden wurde und als strukturelles Loch bezeichnet wurde, Structural Hole. Und was ist das? Ein Structural Hole, das ist etwas, das man findet, wenn man ein Netzwerk hat, das seine eigene Logik hat. Ich werde nachher ein Beispiel kurz noch projizieren. Sagen wir mal, das Netzwerk der Schule oder des Schuldiskurses, also alles, was damit zu tun hat. Das sind Menschen, die miteinander vernetzt sind, mit Institutionen, die miteinander vernetzt sind. Und sagen wir mal, wir hätten einen zweiten Diskurs, der damit zunächst mal gar nichts zu tun hat. Das könnte jetzt ein Technologiediskurs sein oder das könnte auch sowas Schräges wie Netzwerksoziologie sein. Üblicherweise kennt man im schulpädagogischen Diskurs nicht viel über Netzwerksoziologie. Und dann gibt es möglicherweise einen Zusammenhang, den muss man aber erstmal finden und erkennen. Den zu finden, das ist ein kreativer Prozess. Also das heißt, überhaupt mal auf die Idee zu kommen, sich auf die Suche zu begeben, wo Verbindungen zwischen Bereichen der Welt sein könnten. Das ist natürlich ein ausgesprochen in bildungstheoretischer Hinsicht ein ausgesprochen wertvoller Prozess. Und so wird es diskutiert in diesem Aufsatz hier von Nicole Scheidegger, die dieses Zitat von Bird bringt und das ist, was ich hervorgehoben habe, ist das Wichtige an der Stelle. To learn about things they didn't know. Also über Dinge zu lernen, von denen man noch nicht mal wusste, dass man sie wissen könnte. Das ist das, was man pädagogisch sucht, wenn man in Netzwerkförmigkeiten denkt. Und dann hätte man zum Beispiel Netzwerktheorie in die Schule und diese Konferenz, die das jetzt an dieser Stelle zusammenbringt. Und ich vermute, Sie hätten gar nicht gedacht, dass es da einen Zusammenhang geben könnte, falls Sie gewusst haben, dass es Netzwerktheorie überhaupt gibt. Das ist also die erste Art nachzudenken über Netzwerke. Und Netzwerke sind dann sehr stark Ressourcen. Ressourcen für Wissen, Ressourcen für Bildung und Potenziale. Und übrigens, diese Ressourcen können auch durchaus ziemlich ökonomisch sein. Man muss also immer mal noch schauen, in welcher Logik eigentlich dieses Netzwerkdenken tatsächlich pädagogisch gedacht wird. Das zweite Moment ist die Identitätsrelevanz von Netzwerken. Die Bedeutung von Netzwerken für Identität und Kreativität. Kreativität, das hat sich ja gerade schon angedeutet und auch das, darauf werde ich auch nicht so tief eingehen. Das Buch hier ist ehrlich gesagt eines der kompliziertesten Bücher, das ich jemals in die Finger bekommen habe. Das ist so von der Art, dass man zur Entspannung anfängt, ein bisschen Heidegger zu lesen oder so. Das ist die zweite Auflage. Die erste ist von 1992 und gilt als weithin unlesbar. Und dann hat Harrison White mit seinen Studenten zusammen gearbeitet und die haben das dann so in bearbeitbare Fassungen, die haben sicherlich einen guten Job gemacht, gebracht, aber es ist wirklich sehr, sehr kompliziert. Ich möchte Sie nicht davon abhalten, da reinzuschauen, aber die ersten 10 Seiten tun es vielleicht für den Anfang. Da ist aber glücklicherweise auch schon alles ganz prima erklärt. Also, der Ansatz, um den es hier geht, Harrison White ist einer der Begründer der Netzwerksoziologie seit den 60er Jahren und hat die in seinem späten Werk in eine Kulturtheorie umgewandelt. Es ging also gar nicht mehr nur noch um dieses mathematische Graphenzeugs, also die Knoten und die Verbindungen zwischen denen und wie man das berechnen kann, sondern er hat erkannt, dass man Sozialität und Kultur netzwerkförmig erklären kann. Und das ist absolut spannend. In diesem Band, der das Wort Netzwerk gar nicht im Titel hat, sondern Identity and Control heißt, da sehen Sie schon, es geht um Identität im Netzwerk und um den Versuch, das ist mit Control hier gemeint, um den Versuch, eine soziale Basis in seinem Leben zu finden, ganz anthropologisch. Und Identität, das hat White jetzt in diesem Ansatz eben herausgefunden und aufgezeigt, Identität entsteht aus nicht etwa der Zugehörigkeit von innerhalb eines Netzwerks, das also ein Kontext, in dem wir sind, eine Peer Group oder so, uns sagt, was wir sind, oder als Summe von Zugehörigkeiten zu unterschiedlichen sozialen Netzwerken. Oh, Sie haben schon gemerkt, ich rede nicht über Facebook, ne, sondern ich rede über unsere Vernetzungen im sozialen Sinne. Sondern sie entstehen sozusagen zwischen den Netzwerken. Identität ist etwas, was in den Räumen zwischen den Netzwerken, die immer ihre eigenen, auch das zeigt White, mit ihren eigenen Narrationen einherkommen, mit ihren eigenen Semantiken und mit ihren eigenen Geltungsansprüchen und mit ihren eigenen Wahrheitskriterien. Überlegen Sie mal, was kann in der Familie funktionieren, wenn Sie Recht behalten wollen und was kann im Beruf, in Ihrem Job funktionieren, wenn Sie Recht behalten wollen. Die Argumentationsstrukturen, die Semantiken sind völlig unterschiedliche und wenn Sie die mal austauschen, merken Sie, dass Sie ganz schön scheitern werden in beiden Kontexten. Also das heißt, es gibt bestimmte Logiken, die mit Kommunikationsmöglichkeiten und mit Machtformen auch verbunden sind und die zeichnen jeweils ein Netzwerk aus und was wir eigentlich sind, so würde White das sagen, entsteht zwischen den Netzwerken und das ist eine ausgesprochen spannende Sichtweise, denn wir können darüber verstehen, dass die Zugehörigkeit zu mehreren Netzwerken uns selbst eine innere Diversität ermöglicht. Sie ermöglicht also uns selbst, uns in den Reibungspunkten und Reibungsflächen zwischen diesen Netzwerken zu entwerfen. Und das ist das Gegenteil von einer normierten Identität. Das ist also ein individueller Prozess. Jetzt bei der nächsten Folie bitte nicht erschrecken, die werde ich gar nicht erklären. Aber Sie können die von meiner Website runterladen, wenn Sie Spaß haben und überlegen, was das zur Hölle soll. Das ist sozusagen Whites Theorie, wenn man sie jetzt mal so darstellt, aber schon komplexitätsreduziert, sieht das ungefähr so aus. Ich werde das jetzt nicht erklären, aber das ist sozusagen der Weg, wie man in einem Netzwerk Identität findet, durch die Einbettung und die Entbettung, also durch das Reingehen und Rausgehen aus Netzwerken. Und dann findet man eine Fundierung und eine Orientierung. Und schließlich zwischen diesen ganzen Netzwerken, wie gesagt, kann man sowas wie eine Identität entwerfen. Okay, damit schon zum dritten netzwerktheoretischen Ansatz. Und damit jetzt auch von den sozialen Netzwerken zu der Online-Sphäre. Wir sprechen ja üblicherweise bei solchen Dingen wie Snapchat oder Facebook oder WhatsApp von sozialen Netzwerken. Das ist eine etwas ungenaue Sprechweise, denn soziale Netzwerke haben wir eben im sozialen Raum. Das heißt, Sie sehen mich jetzt, ich sehe Sie zumindest so ein bisschen und jetzt sind wir schon so eine Art von Netzwerk. Beziehungsweise Sie können mir dann E-Mailen und was immer, und dann verhärtet sich das oder dann verfestigt sich das Netzwerk. In Bezug auf Online, auf die sogenannten Online-Netzwerke, sollten wir besser, also zumindest in der wissenschaftlichen Sprache, von Netzwerkplattform sprechen. Denn in der Tat sind das ja technische Plattformen, die zunächst mal gar kein Netzwerk sind, sondern Netzwerke ermöglichen. Das ist der Trick dabei. Sie ermöglichen Netzwerke, und indem sie das ermöglichen, verändern sie das, was Netzwerke sind. Das heißt, wenn Menschen schon immer kulturhistorisch begonnen haben, Netzwerke aufzubauen, also spätestens seit der, so am Ende der Steinzeit sozusagen, ja, also wo Handel anfängt, wo jemand aus einer Gruppe weggeht und in eine andere Gruppe hineingeht und wieder zurück, da fängt das an mit dem Networking. Also wir haben also, das ist sozusagen die kulturhistorische Bedeutung von Netzwerken. Und wenn wir das jetzt unter Strom setzen gewissermaßen, also wenn wir das digitalisieren, dann bringen wir einen neuen Akteur hinein. Wir bringen dann eben einen technologischen Akteur in den Aufbau von Netzwerken. Das ist natürlich eine Eigenschaft von Medien generell. Schon die Massenmedien haben bestimmte Formen von Netzwerken hervorgebracht. In den digitalen Medien sieht es aber eben sehr anders aus. Denken Sie an Algorithmen, beispielsweise der berühmte Facebook-Filter-Algorithmus oder so. Das ist also jetzt ein algorithmischer Akteur, der die Art und Weise, wie Netzwerke entstehen, wie sie sich verändern, welche Möglichkeiten man hat, in seinen Netzwerken zu agieren oder auch nicht, durch algorithmische Vorentscheidungen prägt. So verändert sich also Sozialität durch Netzwerke. Und das macht Netzwerke nun auf einer ganz anderen Ebene zu einem pädagogischen Thema. Die ersten Beispiele, also das erste Beispiel, das ich brachte, da ist das Netzwerk eben die Ressource, und wir können das Netzwerkdenken verwenden, um eine spannendere und zeitgemäßere Pädagogik zu machen, die eben nicht davon ausgeht, dass man einen Gegenstand artikuliert und dann wird er im Unterricht nur vermittelt, sondern die davon ausgeht, dass der Gegenstand gefunden werden kann, wenn man unterschiedliche Netzwerkkontexte didaktisch bereitstellt und die Schülerinnen und Schüler mit denen arbeiten und das dazwischen eben auch selber finden können. Und das zweite Moment war ja ein sozialtheoretisches. Hier geht es aber jetzt um diese Frage, wer eigentlich darüber bestimmt, wenn diese Netzwerke, die wir bilden, zunehmend durch digitale Kontexte hervorgerufen werden, wie diese Sozialität funktioniert. Also es geht um so eine Frage wie digitale Souveränität, und deswegen hier auch der Zwischentitel vom Netzwerkdenken zur Netzkritik oder zur digitalen Souveränität. Es ist klar, ich blätter das nur so durch, dass Sozialität sich verändert, das ist in unzähligen, also Manuel Castells kann man hier sicherlich nennen, den Titel The Rise of the Network Society, also hat das früh festgestellt, in unzähligen Publikationen gemerkt. Wir haben den kulturellen Wandel schon vor vielen Jahren gemerkt, Privatheit in vernetzten Öffentlichkeiten. Ich habe jetzt vergessen, die Folie drauf zu packen, aber wir sind in Berlin, und deswegen empfehle ich nochmal von Michael Seemann das Buch Control Verlust, also CTRL für die Offliner, Kontrollverlust, da kann man auch nochmal ganz viele Beispiele dazu nachlesen. Vernetzte Medienkulturen, Remix-Cultures, die entstehen, das heißt schon an dieser Stelle für uns jetzt, also ich bin insbesondere im Kontext der kulturellen Bildung, Kulturpädagogik unterwegs, das bedeutet also, dass das Subjekt der ästhetischen Produktion von etwas schon ein völlig anderes ist. Das Subjekt ist im Netzwerk, auch das Subjekt der Wissensproduktion ist zunehmend nicht mehr ein einzelner Mensch mit einem Kopf, sondern wir funktionieren, indem wir uns miteinander vernetzen und Neues schaffen, und wir haben dazu viele Beispiele gesehen, und in Bezug auf Schule gilt dann eben immer noch, Gruppenarbeiten ist schon irgendwie ganz gut, wenn man das hat, Projektmethoden, das geht schon eher in Richtung Vernetzung, aber am Ende heißt es immer noch vernetzt denken, getrennt prüfen, isoliert prüfen. Das entspricht eigentlich gar nicht mehr der heutigen Welt. Vernetzte Wissensakteure, das ist das, worüber ich gerade sprach, oder Mashups von Dirk von Gehlen, kann man das nachlesen. Dann aber auch das Moment der Ökonomisierung von Netzwerken. Hier zum Beispiel der Titel von Jonathan Zittrain, The Future of the Internet and How to Stop It. Das war vor einigen Jahren, und das mit dem Stoppen hat nicht so gut funktioniert. Neue Machtverhältnisse entstehen, auf die eben einige Protagonisten hinweisen, Jaron Lanier, Evgeny Morozov oder eben auch Eugene Thacker und Alexander Galloway, auf die ich jetzt eigentlich etwas näher eingegangen wäre, aber ich glaube, ich bin schon mit der Zeit auch relativ weit, aber ich möchte dennoch kurz hinweisen auf dieses Netzwerkdenken, das Galloway und Thacker hier verbreitet haben, denn das ist ausgesprochen lehrreich. Also in diesem Band von 2007 schon, The Exploit, A Theory of Networks, schreiben beide Folgendes. Netzwerke designen elemental, also elementar, wenn man so möchte. Und zwar in diesem Sinne, dass ihre Dynamiken auf einer Ebene oberhalb und zugleich unterhalb des menschlichen Subjekts operieren. Ja, wenn ich jetzt mehr Zeit gehabt hätte, Ihnen diese komplizierte Theorie von Harrison White zu erklären, dann könnten Sie das jetzt schon besser anbinden. Ich kann jetzt nur darum bitten, das zu glauben. Das heißt, die Netzwerke basieren auf einem Code und dieser Code ist tatsächlich auch im Sozialen uns in der Regel nicht bekannt. Was sind die Regeln dafür, jemanden kennenzulernen? Da gibt es Codes, die das auch regeln. Also beispielsweise Präferenzsysteme, Habitus und solche Geschichten. Und das ist uns in der Regel nicht bekannt. Das ist sozusagen unterhalb der Subjektebene, weil uns das gar nicht bewusst wird. Und dann gibt es Strukturen, die entstehen, Institutionen und so weiter, die oberhalb der subjektiven Ebene sind. Und so ungefähr können Sie sich das vorstellen. Unsere Lebenswelt ist sozusagen eine Sandwich-Position. Und die spannende Frage im Kontext der sowieso von Netzwerken, aber insbesondere dann der digitalisierten Netzwerke, denn die werden ja nicht in öffentlichen Räumen digitalisiert, sondern die werden von ökonomisch profitorientierten Privatfirmen digitalisiert. Das ist ja das, was passiert. Die Frage, die dann aufkommt, ist die Frage nach der Partizipation im Sinne von Mitbestimmung nicht nur in Netzwerken, wie das Harrison White mit seinem tollen Kreativitätsmodell, dass wir sozusagen oszillieren. Denken Sie an einen schönen Tokotronic-Titel, bitte oszillieren Sie, falls Sie den kennen. Ja? Dass wir also zwischen den Netzwerken oszillieren und uns da sozusagen positionieren können. Sondern es geht auch um die Mitbestimmung über Netzwerke heutzutage. Das ist natürlich die spannende Frage. Wenn man jetzt über Code und Software reden würde, wäre es noch klarer. Users are executed, but programmers execute themselves. Und wie Sie jetzt sehen hier, die reden nicht nur von elektronischen Netzwerken, sondern die reden eben überhaupt von den Codes, die Kultur ermöglichen. Und es geht um die Frage, ob man es schafft, sozusagen auf die Akteursseite zu kommen. Das hat schon vor vielen Jahren auch im deutschen Kontext Manfred Fasler geschrieben in seiner Einführung über Netzwerke 2001. Und daher nochmal hier das Zitat. Das Netz, schreibt er, wird als jene Verkörperung behandelt, in der sich institutionelle, technologische, administrative, militärische, ökonomische Macht am unsichtbarsten reorganisiert. Und das ist der Witz an dieser Geschichte. Die sind oberhalb und unterhalb dessen, was wir eigentlich so auf dem Schirm haben, sozusagen. Und das genau macht Netzwerke zu einem neuen, tatsächlich pädagogischen Gegenstand. Sowas wie digitale Souveränität setzt unbedingt voraus, dass man die Logiken von Netzwerken, und zwar also sowohl von sozialen als auch von digital hervorgebrachten Netzwerken, versteht. So kann man also zusammenfassend nochmal das sagen. Also einmal Netzwerke als strategische Bildungsressource, einmal als Identitätsressource, auch das pädagogisch von großer Bedeutung, um das nochmal hier nachzutragen. Wenn wir in der Schule die Klasse nur als Gemeinschaft denken und die Schule als relativ geschlossene Gemeinschaft, und das ist die Geschichte der Schule, dann werden wir nicht diesen Schritt machen, Schule und Unterricht als Vernetztes zu denken. Netzwerke bedeuten immer Kontrollverluste. Netzwerke bedeuten immer, keine festen Grenzen zu setzen. Denn Netzwerke sind immer Netzwerke von Netzwerken und Verbindungen von Verbindungen. Und das lässt sich nicht kontrollieren. Das können die Juristinnen und Juristen in unseren Kultusministerien eben nicht kontrollieren. Deswegen ist es nicht nur so, wie eingangs gesagt wurde, dass das schwierig ist, sondern ich habe einen Lehrstuhl in Bayern und da gilt immer noch das Handyverbot an Schulen. Das heißt, die Jugendlichen geben ihre Medienkultur ab, und zwar um ein juristisches Kontrollproblem zu lösen. Das ist der einzige Grund, den es dazu geben kann. Bitte? Ja, das sollen sie ja auch. Das sollen sie. Natürlich sollen die Juristen können zuhören, wurde gerade eingeworfen. Natürlich sollen sie zuhören, das ist ja klar. Aber die Frage ist, wer löst wessen Probleme an welcher Stelle? Und pädagogische Probleme sind nicht unbedingt mit juristischen Mitteln zu lösen. Und das dritte Moment, Netzwerke als Frage von Kontrolle, Hegemonie, Macht und Partizipation auf einer globalen Skala, die zum Gegenstand werden muss. Und damit vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.